Allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier bei Ihnen sein zu dürfen. Ich habe mir heute früh noch mal so dieses priesterliche Gebet durchgelesen, von dem du gerade einen Vers vorgelesen hast. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und das Autoradio war noch an. Und das Erste, was ich hörte, war, dass immer mehr freie Hochzeiten gefeiert werden. Mit der Überschrift oder mit dem Schlusssatz, lieber mit Freunden Hochzeit feiern als mit Gott. Im ersten Moment hatte ich Angst um dieses Land, aber Angst brauchen wir als Christen ja nicht haben. Aber traurig war ich und dachte, ja, dieses priesterliche Gebet, dieses Bitten Jesu für uns Menschen ist durch nichts zu ersetzen. Waren Sie eigentlich schon mal so richtig verliebt? Ich meine, so richtig so mit Flugzeugen im Bauch, wie das so schön heißt, oder mit Grummeln und Bauchschmerzen und allem, was so dazugehört. Wenn Sie, als ich 20 war, das war so eine Zeit, da war ich wirklich hinter jedem Rock her, der nicht schnell genug laufen konnte. Da wollte ich mich um eine neue Arbeitsstelle in Flüen bewerben und musste mich mittags vorstellen. Und in dem Moment, wo ich die Straße überqueren will, höre ich in meinem Kopf eine klare, deutliche Stimme: Schau genau hin, da kommt deine Frau. Und von der anderen Straßenseite kommt eine junge Blondine mir entgegen. Die kam aus dieser Fabrik, wo ich rein wollte. Wissen Sie, was das heißt? Wenn Sie in diesem Moment als junger Hallodri, der eigentlich seit der Konfirmation mit Gott kein Wort mehr geredet hat, genau wissen, es gibt nur einen, der das gesagt haben kann: Gott. Schau genau hin, da kommt deine Frau. Wisst ihr, was das ist? Das ist Stress pur. Jetzt darf man nichts mehr verkehrt machen. Ich habe keine andere Bewerbung mehr geschrieben. Ich musste diesen einen Job haben. Ich habe diesen einen Job gekriegt und als ich 3 Monate später dort anfing, am zweiten Tag steht diese junge Blondine bei mir im Büro, weil wir als technische Abteilung den einzigen Hochleistungskopierer hatten. Und sie wollte so einen Stapel fotokopieren. Ich glaube, ich habe mir ein leeres Blatt genommen, darf ich mal dazwischen, nur eine Kopie. Und das Erste, was ich bei ihr gesehen habe, war ein kleines rotes Schild, da stand drauf: Jesus lebt. Da wusste ich, das mit der Stimme war keine Einbildung. Aber wie gehst du das jetzt an? Mach nichts verkehrt. Also die alten Sprüche, die auf der Kirmes, auf der Raupe vielleicht funktionieren, lieber nicht. Und dann traut man sich noch nicht. Darf ja nichts verkehrt machen, weil der Gott, den ich damals kannte, das war ein strafender Gott. So habe ich den in meiner Kindheit kennengelernt. Und dann sehe ich plötzlich, dass da so ein Bundeswehrsoldat, so ein Marinefuzzi, bei ihr ständig reingeht. Und dann schiebt die einen Kinderwagen. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe ein paar Mal, hey, was soll das? Sag mal, soll ich jetzt, die hat doch einen, Und soll ich eventuell irgendwann mal eine junge Frau heiraten, die ein Kind von einem anderen schiebt? Ich habe das nie beten genannt. Aber ich weiß, dass ich zu ihm geredet habe, weil zu meiner Mutter konnte ich nicht kommen. Ich habe der von den, ich weiß nicht wie viel anderen, nie was erzählt, weil es hätte sich nicht gelohnt. Und mit meinen Kumpels konnte ich auch nicht darüber reden. Also er hat mir das eingebrockt, habe ich ihm das erzählt. Mein Kummer, mein Liebeskummer, weil ich war wirklich total verliebt. Die war nämlich auch noch hübsch. Und die hat mich mit dem Hintern nicht angeguckt. Das ist Stress. Das ist purer Stress. Aber ihm habe ich das gesagt. So als Gespräch unter Männern quasi. So. Ich habe diese Frau dann später auch geheiratet. Das, der Marinesoldat, der ist dann irgendwann mal abgetaucht. Vielleicht war er bei der U-Boot-Flotte, keine Ahnung. Das Kind war auch irgendwie ihrs. Es war ihr kleiner Bruder. 15 Jahre jünger. So was soll es ja geben, aber auf die Idee kam ich damals nicht. Ich hatte die Mutter gesehen und habe... Heute weiß ich, warum ich diese junge Frau geheiratet habe oder heiraten sollte, warum sie meine Frau werden sollte. Weil ich habe ihr viel später, erst viele Jahre nach der Ehe davon erzählt, dass Gott mir das gesagt hat, da sagt sie, mir nicht. Da habe ich gesagt, es reicht doch, wenn er mir das sagt. Wir wissen ja, der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Oder? Nee, habe ich nicht gesagt. Wäre falsch angekommen. Ich habe es ihr nicht gesagt, weil ich Angst hatte, sie damit irgendwie unter Druck zu setzen. Weil sie glaubt sie doch. Und wenn ich ihr sage, Gott hat mir gesagt, das kam mir irgendwie nicht richtig vor. Diese Frau hat dann 20 Jahre lang für mich gebetet, dass ich endlich meine Karrieregedanken und was nicht alles aufgebe und mein Herz und mein Leben Jesus gebe. 20 Jahre hat sie für mich gebetet. Mit 40 habe ich dann endlich begriffen, dass ich alleine überhaupt nichts auf die Beine stelle. Und habe weinend mein Leben Jesus übergeben. Gebetet hatte ich in der ganzen Zwischenzeit nie wirklich. Wissen Sie, was eigentlich die erfolgversprechendste Zeit für Gebet ist? Morgens, zwischen 6 und 7. Am besten in einem stillen Kämmerchen, wenn es geht, noch auf Knien. Zwischen 6 und 7 deswegen, weil dann hat der liebe Gott auch noch den ganzen Tag Zeit, sich über meine Bitten Gedanken zu machen. Und auf Knien, damit er merkt, dass ich das ernst meine. Ich sehe an ihrem Lächeln, sie nehmen mich auch nicht ernst. Es ging mir dabei auch nur um eine einzige Formulierung. Ich hatte gesagt, die erfolgversprechendste Form des Gebets. Gibt es das? Gibt es eine erfolgversprechende Form des Gebetes? So eine Art Erfolgsgarantie? Also wenn du, ich sag mal, dafür 6 Monate jeden Morgen 12 Minuten, 13 ist noch besser oder 15. Dann wäre Gott ein Automat. Dann wäre Gott ein Automat mit einer berechenbaren Währung. Ich könnte Menschen um den Hals fallen die mir sagen, dann hast du nicht oft genug gebetet. Aber ich möchte den so um den Hals fallen. Dann hast du nicht oft genug gebetet. Oder da hast du nicht intensiv genug gebetet. Entschuldigung, ich habe nie zu oft gebetet. Und ich habe nie zu intensiv gebetet. Auf meine Person bezogen, eher zu wenig, viel zu wenig intensiv. Ich bewundere alle Menschen, die es schaffen, jeden Morgen oder fast jeden Morgen ihre stille Zeit zu machen. Sich irgendwo in eine Ecke zu setzen und ihre 10 oder 15 oder 30 Minuten stille Zeit zu machen, die Lösung des Tages zu lesen oder zu beten. Ich bewundere diese Menschen. Ich kann das nicht. Ich bin Nachtmensch. Ich gehe eher um 3 ins Bett, als um 6 Uhr aufzustehen. Aber soll ich Ihnen mal was sagen? Ich war jetzt im Kloster. Vor 4 Wochen bin ich für 10 Tage ins Kloster gegangen. Das erste Mal in meinem Leben, weil ich mal den Stress der letzten Jahre und viele Verletzungen, die man so in so einem Bauprojekt auch innerhalb einer Gemeinde zwangsläufig einsteckt, um die mal abzugeben und mal nachzufragen, Gott, was ist denn als nächstes für mich dran? Und ich habe um Gesprächsbegleitung gebeten und habe 3-mal ein Gespräch mit einer der Schwestern dort gehabt. Und ich habe mich ja nie auf Rollenspiele eingelassen, wenn ich dazu eingeladen wurde, nicht mein Ding. Die Frau, die Schwester hat sich von mir angehört, was ich denn mir erhoffe von dieser Zeit. Und sie sagte dann, schauen Sie mal da in die Ecke, da ist so eine Ikone, die zeigt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Davor ist ein Stuhl. Da sitzt normalerweise Gott drauf. Jetzt gehen Sie doch mal rüber und setzen sich auf Gottes Stuhl. Und ich habe mich gehorsam dahingesetzt, aber ich sah mit einem komischen Gefühl. Plötzlich auf Gottes Stuhl zu sitzen. Und dann sagt sie, so und jetzt schauen Sie bitte rüber zu dem Stuhl, wo Sie gerade gesessen haben. Was ist das Erste, was Ihnen in den Kopf kommt? Und ich sagte ganz spontan, sei still. Sagt sie, sehen Sie? Und genau das ist die Aufgabe für Sie jetzt hier die nächsten 10 Tage. Seien Sie einfach still. Und ich fordere Sie auf, 2-mal am Tag eine halbe Stunde stille Zeit zu machen. Nur Sie und Gott. Irgendwo in einer stillen Ecke, kein Buch, kein Nichts. Nur sei still. Und es hilft, wenn Sie das nicht schaffen, hören Sie einfach nur auf Ihren Atem. Hören Sie einfach nur auf Ihren Atem. Aber seien Sie still. Normal, sagt sie, sage ich 2x10 Minuten. Aber ich glaube, Sie brauchen 2x30. Ich bin manchmal nachts um 2 Uhr aus meinem Zimmerchen raus in eine kleine Kapelle, habe ein kleines Teelicht vor eine Ikone gestellt, das einen Jesus darstellte mit einem so liebevollen Gesicht, wie ich es noch nie gesehen habe bei einer Jesus-Darstellung. Ich hätte diese Ikone am liebsten geklaut, weil ich dieses Gesicht für mich haben wollte. Und ich habe gelernt, wie wertvoll es ist, eine stille Zeit vor Gott zu haben. Und ich meine wirklich stille Zeit, nicht verplempert mit Geplapper, nicht verplempert mit irgendwelchen Wünschen, die ich dann noch habe, sondern still sein, hören, hörendes Gebet nennt man. Und als ich das zweite Mal gemacht habe, hatte ich plötzlich 2, 3 Sätze ganz klar in meinem Kopf oder in meinem Herzen. Sei mutig, sei stark, vertraue mir. Ich bin jetzt wieder 2,5 Wochen zu Hause, 3 Wochen. Es ist mir zu Hause erst, ich glaube, 3-mal gelungen, mir wirklich diese stille Zeit zu nehmen. Ich weiß auch nicht, ob es wieder 30 Minuten waren. Aber ich habe mir vorgenommen, bei mir zu Hause mir eine Ecke zu suchen. Nur dafür. Da werde ich mein Arbeitszimmer aufräumen müssen, um eine solche Ecke zu schaffen. Aber wenn man einmal diese Erfahrung gemacht hat, wie herrlich es ist, ganz still vor Gott zu sein, dann möchte man das wieder haben. Aber was bringt man so alles in so ein Gebet, wenn man so diese morgendliche Gebetszeit macht? Es gibt in der Bibel so eine Stelle, da betet einer, so ein Profi: Herr, hab Dank, dass ich nicht so bin wie die Zöllner. Dann bin ich so ein Zöllner. Also kann ich das nicht beten. Herr, hab Dank, dass ich nicht so bin, weil ich bin so. Ich bin immer wieder so oder so oder so, wie ich eigentlich nicht sein sollte. Und da bin ich so dankbar, dass Gott der größte Schauspieler der Welt ist. Weil er ständig mit mir so umgeht, als wäre ich es schon so perfekt, wie er mich machen möchte. Er behandelt mich ständig so, als wäre ich das schon. Markus 12 wollte ich Ihnen gerne vorlesen. Kapitel 12, die Verse 38 bis 44. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Gebet in dieser Stelle zu tun. Und Jesus lehrte sie und sprach zu ihnen: Seht euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern gehen und lassen sich auf dem Markt grüßen und sitzen gern oben an in den Synagogen und am Tisch beim Mahl. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, und die legte 2 Schärflein ein, das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Ich verrate Ihnen jetzt mal was. Ich habe neulich im Lotto gespielt. In der Woche, wo es diese 99 Millionen im Euro-Jackpot gab. Und ich habe tatsächlich gebetet, Herr, bitte lass mich das gewinnen, weil ich möchte so gerne unserer Gemeinde die noch fehlenden 3 Millionen geben, damit wir unser Riesenbauprojekt zu Ende machen können, damit wir dieses neue Gemeindezentrum bauen können mit der Bühne und dass die Jugend Krefelds da ihre Gottesdienste machen kann und nicht mehr nach Düsseldorf zu Hillsong muss. Sie werden es nicht glauben. Ich habe sie nicht gekriegt. Wahrscheinlich hat irgendjemand anders intensiver gebetet oder ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Ich möchte Ihnen was vorlesen über Schwester Teresa aus Indien. Haben Sie alle schon von gehört. Aus der ersten Zeit der neuen Gemeinschaft wird von einer Schwester aus Agra berichtet, die verzweifelt anrief und Mutter Teresa bedrängte, ihr 50.000 Rupien für ein Kinderheim zur Verfügung zu stellen, das in seinem Bestand gefährdet ist. Mutter Teresa überlegte hin und her, schließlich musste sie jedoch ihre junge Mitschwester enttäuschen. Sie hatte das Geld einfach nicht. Noch am selben Tag erhielt das kleine Büro in Kalkutta mit den Klapperschreibmaschinen einen weiteren Anruf. Ob man hier wohl richtig sei bei der weltbekannten Mutter Teresa? Ja. Ob man sie ausnahmsweise mal kurz selber sprechen könne, man rufe aus den Philippinen an und es sei wichtig. Kein Problem. Wenige Minuten später war Mutter Teresa höchstpersönlich an der Leitung. Am anderen Ende war eine Dienststelle der philippinischen Regierung, der man den Auftrag erteilt hatte, einen Kontakt herzustellen. Wir dürfen Ihnen eine freudige Mitteilung machen. Unser Land hat Ihnen, Mutter Teresa, den Magsaysay-Preis für internationale Verständigung verliehen. Dieser Preis ist auch mit einem Preisgeld versehen. In welcher Höhe, fragt Mutter Teresa. Und nach indischer Währung wären das ungefähr 50.000 Rupien. Mutter Teresa legte den Hörer auf und kommentierte den Vorgang in ihrer trockenen Art. Anscheinend will Gott ein Kinderheim in Agra. Ich habe diese Stellen zusammengetragen, die alte Frau mit dem Schärflein, mein Lotto spielen und diese Geschichte von Mutter Teresa, weil es eben nicht darauf ankommt, wie intensiv wir um irgendetwas bitten, weil wir doch so tolle Pläne haben. Es kommt im Gebet darauf an, ob wir eine Beziehung zu demjenigen haben, den wir ansprechen. Darauf kommt es an. Warum mache ich meiner Frau Geschenke? Weil ich sie liebe. Warum schleppe ich meiner Frau ihre vergessene Handtasche hinterher, wenn sie wegfahren will? Nicht, weil ich Angst habe, dass ich die Knolle nicht bezahlen kann, weil sie ohne Führerschein fährt. Nee, weil ich sie liebe. Warum gibt diese Frau ihre letzten Schärflein in den Klingelbeutel, weil sie Gott liebt und weil sie ihm vertraut. Warum hat Mutter Teresa ihre ganze Mühe, ihre ganze Arbeit gemacht? Weil sie die Menschen liebt, mehr als sich selbst, und weil sie Gott mehr als sich selbst liebt. Und alles tut mit dem Gebet, den Rest musst du machen. Das ist nicht meine Baustelle, musst du machen. Und ich könnte noch viele Beispiele hier vorlesen. Musst du machen, und am gleichen Tag ist genau die Summe Geld da, die sie braucht, um in London ein neues Haus zu kaufen und für neue Schwestern auszubilden. Ich weiß genau, was Beten nicht ist. Beten ist kein Automat. So lange, so intensiv, in dieser Haltung, und dann klappt das schon. Ich kenne zu viele Menschen, die gebetet haben, dass die Mutter den Brustkrebs überlebt. Und das hat sie nicht. Obwohl sie ihr ganzes Leben mit Gott gelebt hat. Und man sagen kann, sie liebt Gott. Sie hat nicht überlebt. Die eine, von der ich jetzt spreche. Die eine hat aber bei ihren Kindern, als sie noch lebte, bei der Frage, welche Zweitsprache nehme ich auf dem Gymnasium, Französisch oder Niederländisch, gesagt, du nimmst Niederländisch. Du wohnst näher an Holland als an Frankreich. Nimm mal Niederländisch. Der Witwer ist heute mit einer Holländerin verheiratet. Die haben zu den drei Kindern, die sie hatten, noch fünf gekriegt. Die sprechen durch Homeschooling in Frankreich Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch. Und zwar so, dass die innerhalb eines Satzes wechseln können. Aber was das Wichtigste ist, die ganze Familie steht mit Jesus auf und geht mit Jesus ins Bett. Und die ganze Zwischenzeit haben sie ihn auch in ihrem Herzen. Das ist das, was zählt. Dass Beten eine Beziehungstat ist, keine Pflicht. Wenn Beten Pflicht ist, dann habe ich meinen Gott falsch verstanden, der mich heute schon so behandelt, als wäre ich schon so, wie er mich haben möchte. Beten ist eine Form des Vertrauens. Darauf vertrauen, dass ich keine Ahnung habe, was ich wirklich brauche, dass ich aber das, was ich brauche, immer zur Zeit von ihm bekommen werde. Beten ist etwas Wunderschönes und kann ewig lange dauern, wenn ich nicht für meinen Lottogewinn bete, sondern für das Wohl meiner Mitmenschen. Wenn ich jeden einzelnen Namen, der hier vorhin an der Wand stand, runterbete und ihm an den Thron lege. Aus tiefstem Herzen, weil mich das Schicksal dieser Menschen berührt. Beten ist eine Beziehungstat, keine Pflicht. Und Beten ist eine Liebeserklärung. Meine Frau hat 20 Jahre lang für mich gebetet. Die hat nicht nach 5 Jahren gesagt, ja, jetzt ist aber gut. hoffnungsloser Fall, das wird nichts mehr. Die hat nie aufgehört, weil sie mich liebt. Es ist nicht an uns zu bestimmen, welches Ergebnis herauskommt. Der Bauer schmeißt auch seine Saat aus in der Hoffnung, dass es ein gutes Jahr wird. Aber wenn wir zwei trockene Jahre hintereinander haben, wird er auch am dritten Jahr wieder aussäen. Und nicht sagen, bringt er sowieso nichts. Und kennen Sie die Situation, dass Sie beten möchten, aber Ihnen fehlen die richtigen Worte? Sie wissen nicht, wie, weil Sie so verzweifelt sind? Dann hat Jesus uns ein Gebet gegeben, geschenkt, das Vaterunser. Das kann man immer beten. Da steht eigentlich alles drin. Es gibt ich singe jiddische Lieder und hebräische Lieder. Da gibt es ein Lied, das erzählt von einem Rabbi, der irgendwann Ende 19. Jahrhunderts irgendwo in Polen in einer überheizten Butze seinen Schülern klar macht: Kinder, lernt das Alphabet. Und ich sage euch auch warum. Weil wenn es euch mal schlecht geht und so Zeiten werden kommen, dann könnt ihr die Tora aufmachen, die Psalmen lesen und aus den Psalmen Trost schöpfen. Also bitte, lernt das Alphabet, damit ihr lesen lernt. Und es gibt noch etwas Wunderbares. Es gibt in der jüdischen Synagoge einen Gesang ohne Worte. Weil man dort erkannt hat, selbst wenn ich ohne Worte singe, er oben im Himmel wird genau raushören, wie es uns geht, was uns fehlt. Aus der kleinsten Nuance unseres Gesangs, möge er Wehklagen sein oder pure Freude, wird er jeden noch so kleinen Unterton heraushören. Er versteht uns immer. Und ich bin auch schon von jungen Leuten gefragt worden, sag mal, was bildest du dir eigentlich ein, wenn wirklich jetzt mal so und so viele Milliarden Christen gleichzeitig beten? Dem muss der Kopf schwirren. Da sage ich dann heute, ich habe in den 80er Jahren Computerkommunikationsprogramme geschrieben. Da war ich in der Lage, von verschiedenen Computerkassen in ganz Deutschland die Daten zusammenzuholen und sie mit bestimmten Zeichen zu unterscheiden: Transportkiste, Inhalt, Transportkiste, Inhalt. Heute macht die CIA das Gleiche mit Millionen von Telefonaten, Millionen von E-Mails und was nicht alles, in millionenfacher Geschwindigkeit zu dem, was ich da mal gemacht habe. Und bitte, erklär mir doch mal, warum der Erfinder der Physik Probleme haben sollte, alle unsere Gespräche, unsere Beten zu hören. Das ist überhaupt kein Problem für den. Und warum das so geht, mag ich jetzt mal aufzeichnen. Das ist so als Linie mein ganzes Leben. So hintereinander. Ne? So habe ich mein Leben erlebt, einen Punkt nach dem anderen. Sehen Sie, wie Gott das sieht? Er sieht alles auf einmal, weil ich bin für ihn kein unbeschriebenes Blatt. Gott sieht mein ganzes Leben wie auf einem Blatt aufgezeichnet, alles zur gleichen Zeit. Alles schön übersichtlich für ihn. Er hat mein ganzes Leben im Blick. Und so hat er ganz viele solche Blätter vor sich. Er muss nicht ein nach dem anderen. Zeit spielt für ihn keine Rolle. Er hat immer die Zeit, dir und dir und dir und dir zuzuhören. Hat immer ein offenes Ohr. Beten heißt Vertrauen darauf, dass er uns zuhört. Das bedeutet nicht, dass er uns immer erhört. Das kann morgens um 6 sein. Das kann mit der Hand am Einkaufswagen im Supermarkt sein. Bei mir ist es oft auf der Autobahn oder sonst wo, wo ich ihn wieder um Verzeihung bitten muss, weil ich schon wieder geschimpft habe. Es gibt keine Gelegenheit in unserem Leben, die wir nicht im Gespräch mit Gott durchleben können.